Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Sascha Lohmann. Ich bin Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dort in der Forschungsgruppe Amerika, zuständig für US-amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch internationale Sanktionen, einschließlich EU-Sanktionen. Ich forsche zu diesem Thema seit mehr als 15 Jahren. Ich berate auch sehr anwendungsbezogen zu diesem Thema und habe unter anderem in diesem Zusammenhang 2 Jahre im Auswärtigen Amt als Berater für internationale Sanktionsregime in den Maschinenraum der Sanktionspolitik geschaut und habe dort insbesondere auch die sogenannten nicht intendierten negativen Auswirkungen von internationalen Sanktionsregimen auf humanitäre Hilfe und integriertes Friedensengagement bearbeitet.
Vielen Dank, Sascha, dass du zum Jubiläumspodcast gekommen bist. Es ist tatsächlich unser 2. Podcast. Wir haben vor 4 Jahren, als wir angefangen haben mit der Podcast-Reihe Menschenrechte nachgefragt, bei der politischen Meinung, haben wir einen Podcast aufgenommen zum Thema der britischen Menschenrechtssanktionen. Und die britischen Menschenrechtssanktionen und die europäischen Menschenrechtssanktionen werden jetzt gerade 5 Jahre alt. Die amerikanischen gibt es, Magnitsky-Sanktionen gibt es jetzt schon erheblich länger, die globalen Magnitsky-Sanktionen seit 10 Jahren. Also es gibt schon eine gewisse Menschenrechtssanktionspolitik seit einem Jahrzehnt. Wie wichtig ist dieses Element der Menschenrechtssanktionen für die Menschenrechtspolitik in deiner Wahrnehmung?
Es ist ein sehr wichtiges Instrument und es ist vor allen Dingen ein Instrument, was in den letzten Jahren, du hast es benannt, 10 Jahre USA, 5 Jahre EU und Vereinigtes Königreich, sehr stark im Fokus der Aufmerksamkeit stand und auch steht. Das ist insofern ein bisschen verwunderlich, wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema auch beschäftigt und die längeren Linien mal betrachtet, dass Sanktionen auch schon vorher als Menschenrechtsinstrument benutzt worden sind. Wenn man sich überlegt, dass der Magnitsky Act 2012 das Jackson-Vanik Amendment abgelöst hat, was seit ungefähr Mitte der 70er Jahre auch einen menschenrechtsbezogenen Einsatz im Rahmen der US-amerikanischen Handelspolitik hatte. Von daher sieht man das auch, dass es diese neue Aufmerksamkeit auch so ein bisschen überlagert, dass eben dieses Instrument schon sehr lange benutzt worden ist in diesem Bereich. Gleichwohl ist es eines der wenigen Instrumente, was sowohl sehr stark öffentlich wirkt, was auch mitunter wirksam sein kann mit Blick auf die Erreichung bestimmter politischer Ziele, dazu werden wir ja bestimmt auch sprechen. Und es ist auch eine Möglichkeit, Handlungsfähigkeit, Vermögen und Entschlossenheit zu demonstrieren angesichts von Instrumenten, die alternativ zur Verfügung stehen und die mit höheren Kosten oder auch vielleicht mit dem Vorwurf von Nichtstun und damit auch Komplizenschaft einhergehen. Das heißt, es ist in dem Sinne ein vergleichsweise hoher Nutzen dieses Instrumentes und das macht es eben zu einem wichtigen Teil oder Instrument im Werkzeugkasten der EU, aber auch US-amerikanisch, insgesamt westlichen Menschenrechtspolitik.
Du hast schon angesprochen, dass tatsächlich neben diesen autonomen Sanktionsregimen auch auf der Ebene der Vereinten Nationen bereits viel, viel länger Sanktionsregime existieren bzw. Sanktionen verhängt werden. Wieso ist es jetzt eigentlich dazu gekommen, dass die Vereinigten Staaten, die EU und Großbritannien, Kanada und andere angefangen haben, mit diesen autonomen Sanktionen eigenständig in die Sanktionspolitik einzusteigen?
Wir können sehen, dass das bei der EU so ab Mitte der 2000er Jahre so richtig losging mit diesen autonomen, also nicht auf einem Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen basierenden Sanktionsregimen zu arbeiten. Wir hatten ja insgesamt zwischen 1945 und 1990 nur 2 VN-basierte Sanktionsregime, also gegen das damalige Rhodesien und dann Südafrika. Und dann erst nach Ende des sogenannten Kalten Krieges überhaupt erst vom Sicherheitsrat nach Kapitel 7, Artikel 41, diese sogenannten Maßnahmen. Sanktionen sind ja auch nicht legal definiert, kommen wir vielleicht auch später noch dazu. In der Charta, aber auch im Primärrecht der EU und auch in teilweise US-amerikanischem Recht nicht. Jedenfalls hat man dann erst Anfang der 1990er Jahre mit diesem Instrument auf VN-Ebene gearbeitet. Das ist die sogenannte auch Sanktionsdekade, wie es in der Literatur benannt ist, die dann ja so einen sehr ja, berüchtigten Wandel genommen hat mit Blick auf die desaströsen Auswirkungen, mit Blick auf den Irak, wo dieses Instrument sehr starker Kritik unterzogen worden ist, aber gleichwohl hat man seither, seit also Anfang der 1990er Jahre, mehr oder weniger 20, zurzeit etwas weniger 14 VN-basierte Sanktionsregime, die die EU eben auch umsetzt. Das sind die sogenannten VN-only-Sanktionsregime. Es gibt daneben auch noch Sanktionsregime der EU, die über die Resolution des Sicherheitsrates teilweise hinausgehen, aber immer noch auf den Resolutionen Resolutionen basieren, wie zum Beispiel Iran oder auch Nordkorea. Und dann gibt es die autonomen, also die EU-only-Sanktionsregime, die nur im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik von der EU verhängt werden, ohne Mandat des Sicherheitsrates. Die prominentesten sicherlich zurzeit die gegen die Russische Föderation, aber es gibt auch Sanktionen seit 2011, insbesondere gegen Iran mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen der politischen Führung, aber auch Syrien, Myanmar seit 1996 sogar. Also die EU hat Erfahrungen mit diesen autonomen Sanktionen, die aber jetzt sicherlich im Bezug auf die völkerrechtswidrige Invasion der russischen Führung in der Ukraine nochmal sowas wie eine Revolution erfahren haben mit Blick auf die Frequenz, die Intensität, aber auch mit Blick auf die technische Gestaltung. Also da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren mit Blick auf dieses Instrumentarium.
Sanktionen werden auch als Strafmaßnahmen bezeichnet. Welche Strafen können das sein, sowohl auf der UNO-Ebene als auch bei den autonomen Sanktionen? Und welche Erkenntnisse gibt es nach Jahrzehnten des Einsatzes von Sanktionen und Strafmaßnahmen über ihre Wirksamkeit?
Zum einen, wenn man Sanktionen jetzt mal ganz grob unterteilt in wirtschaftliche und diplomatische Beschränkungen von Austauschbeziehungen, die vorher gewährt und jetzt eingeschränkt oder zurückgezogen werden, dann kann man im Bereich der wirtschaftlichen Maßnahmen sehen, da gibt es Aus- und Einfuhrverbote, da gibt es Beschränkungen mit Blick auf Finanzdienstleistungen, da ist sicherlich diese sogenannten gezielten Finanzsanktionen sehr stark im Fokus, insbesondere bei menschenrechtsbezogenen Sanktionen. Da geht es eben darum, zum einen, dass man gelisteten Personen keine Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung, also bereitstellen darf. Und sie dürfen auch darüber nicht verfügen. Das richtet sich dann insbesondere an Bank- und Kreditinstitutionen. Das ist so das Sanktionsinstrumentarium im wirtschaftlichen Bereich. Im politischen oder diplomatischen Bereich geht es um Ein- und Durchreisesperren. Also die Vergabe von Visa ist dann eingeschränkt, angelistete Personen. Das heißt, hier kann man von Strafmaßnahmen insofern sprechen, als dass man bestimmte Privilegien, wie zum Beispiel Einreiserecht oder auch wirtschaftlichen Austausch, also dass man Güter aus bestimmten Ländern wie der EU oder auch den Vereinigten Staaten erwerben, kaufen, nutzen, weitergeben darf, verbauen darf, die werden dann entzogen. Das ist in dem Sinne keine klassische Strafe wie jetzt in einem nationalen Strafrechts- oder Justizsystem, wo ein Gericht durch einen Schuldspruch eben ein bestimmtes Strafmaß verkündet. Das ist im Sanktionsbereich insofern anders, als es keine richtige Legaldefinition gibt, sowohl in der VN-Charta, aber auch im EU-Primärrecht, also im Vertrag über die Europäische Union, teilweise auch in den nationalen Umsetzungsgesetzen, zum Beispiel dem Außenwirtschaftsgesetz. Da taucht dieser Begriff eigentlich fast nicht auf. Auch die EU spricht ja von restriktiven Maßnahmen im Vertrag und auch im Vertrag über die Arbeitsweise. Das heißt, es ist ein sehr diverser Sammelbegriff und in dem Sinne kann man das als Strafmaßnahme darunter packen, denn meist ist die Intention eine punitive, also man möchte einen anderen für ein bestimmtes Verhalten, was man einerseits verändern will, aber vielleicht auch nur verurteilen will oder zumindest auch herausstellen, dass man es nicht teilt und auch ablehnt. Das kann man sehr gut machen und da hat sich eigentlich so im allgemeinen Sprachgebrauch dieser Begriff der Bestrafung etabliert, obwohl es keine, wie gesagt, strafrechtliche Bestrafung in dem Sinne ist.
Die europäischen Menschenrechtssanktionen gegen Iran gibt es jetzt schon seit 2011, also bald 15 Jahre. Die Iran-Sanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika gibt es schon praktisch seit der Revolution in Iran, seit 1979. Was wird durch diese sehr, sehr lang laufende Sanktionsdauer, was wird dadurch erreicht? Iran zum Beispiel hat selbst den Begriff einer Wirtschaft des Widerstandes entwickelt. Also man hat ein Anpassungsphänomen sozusagen in den sanktionierten Wirtschaften. Würdest du trotzdem sagen, dass diese lange Dauer der Sanktionen auch noch eine Wirkung hat oder gehören Sanktionen dann irgendwie zu dem neuen Normal der Nicht-Beziehungen zwischen meinetwegen Amerika und Iran oder der komplizierten Beziehungen zwischen der EU und Iran?
Das verbindet sich ein bisschen mit dem zweiten Aspekt aus der vorangegangenen Frage, den ich nicht so richtig beantwortet habe, mit Blick auf die Erkenntnisse zur Wirksamkeit. Ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen den Wirkungen, also allen Folgen, die einigermaßen methodisch sauber auf die Verhängung und den Einsatz von Sanktionen zurückgeführt werden können, zum einen, und dann eben zum anderen, inwiefern sich diese Wirkungen politisch, wirtschaftlich, rechtlich, sozial, kulturell, psychologisch auf die Erreichung der selbstgesteckten, öffentlich formulierten, vielleicht auch hinter verschlossenen Türen formulierten Ziele auswirkt. Also inwiefern bringen Sanktionen und die Folgen, die diese zeitigen, wirklich diese Zielsetzung voran? Diese Zielsetzung ist immer wichtig zu beachten, ist eine empirische Frage. Ja, es geht nicht nur darum, ein Verhalten, ein inkriminiertes Verhalten in eine gewünschte Richtung zu verändern. Das ist sicherlich ein sehr hochgestecktes Ziel, was auch am schwersten zu erreichen ist. Das zeigen auch alle Studien. Man kann ja auch Verhalten verändern in eine Richtung, die man nicht selbst wünscht. Das sehen wir, glaube ich, mit Blick auf Umgehung und auf alles das, was insbesondere im Sanktionsregime gegen die Russische Föderation gerade passiert. Da wird Verhalten geändert, aber eben nicht in die gewünschte Richtung. Man kann auch Verhalten erschweren durch zum Beispiel Entzug von Ressourcen, die für dieses Verhalten wichtig sind. Da geht es meist um eben auch Dual Use, also zivil-militärische Güter im Rüstungsbereich. Also es gibt eine Reihe von Zielen, nachdem man die Wirksamkeit oder Effektivität von Sanktionen messen kann. Und da sind eben diese Regime, wie zum Beispiel das US-Sanktionsregime gegen den Iran seit November 1979 im Zuge der Geiselnahme an der Botschaft im November, aber auch darüber hinaus die US-amerikanischen Kuba-Sanktionen, die es ja seit Anfang der 60er Jahre gibt, sicherlich Beispiele für Sanktionsregime, die seit mehreren Jahrzehnten bestehen, wo man eigentlich sagen kann, naja, was ist denn mit dieser Frage der Wirksamkeit dann eigentlich los? Warum machen die das? Das ist auch eine Frage, mit der ich mich in meiner Dissertation auseinandergesetzt habe. Wenn man da instrumentell rational herangeht, kann man sicherlich sagen, naja, die haben jetzt nicht viel Verhalten in eine gewünschte Richtung geändert. Sie haben vielleicht auch nicht sehr viel strategisch kommuniziert gegenüber Dritten, das Verhalten nicht nachzuahmen oder besser irgendwie was anderes zu machen. Da ist die Wirksamkeit relativ gering. Wenn man das aber mit expressiven Zielsetzungen komplementiert, also Zielsetzungen, wo es nicht so sehr darum geht, ein Verhalten zu ändern oder Botschaften an relevante Dritte zu senden, sondern wo es eher darum geht, moralische Empörung auszudrücken, bestimmte Werte hochzuhalten, rhetorisch zumindest, auch Narrative, die man über sich als politische Gemeinschaft erzählt, zu bestärken und zu sagen, wir setzen uns davon ab, wir sind anders, wir machen das nicht mit, wir haben keine Komplizenschaft, wir haben keine schmutzigen Hände, wir machen uns nicht mitschuldig durch Untätigkeit, dann ist die Wirksamkeit auf einmal relativ groß. Und das sind auch die Aspekte, die ich immer sehr wichtig finde. Das darf man nicht so abtun als Symbolpolitik. Symbolpolitik ist immer ein sehr wichtiges Feld der Politik, wo es eben genau darum geht, mit den Sanktionen ein bestimmtes Selbstbild, bestimmte Narrative auch aufrechtzuerhalten. Und da sieht dann die Wirksamkeit, also die Erreichung der jeweils politisch gesteckten Ziele, dann wiederum ganz anders aus. Und da haben Sanktionen eben auch, so wie ich das sehe, ihren größten Nutzen mitunter. Natürlich neben der Frage des Ressourcenentzugs, also die materiellen Grundlagen eines inkriminierten Verhaltens zu beschädigen oder zu entziehen.
Wir haben heute den 24. Jahrestag der Anschläge vom 11. September. 9/11 hatte gerade in den USA, aber auch darüber hinaus eine erhebliche Ausweitung von Antiterror-Sanktionen und natürlich auch Militäroperationen zur Folge. Heute sehen wir aber, dass dennoch die Taliban in Afghanistan fester im Sattel sitzen als vor 24 Jahren, dass auch der IS seine Aktivitäten immer weiter ausweitet, immer mehr Gebiete kontrolliert und Anschläge ausübt. Waren die Sanktionen gegen den Terrorismus in den letzten zwei Jahrzehnten dennoch sinnvoll und erfolgreich?
Da kommt es eben genau auf die Frage an, was sind die Zielsetzungen? Ja, wenn man sagt, ein inkriminiertes Verhalten, wie zum Beispiel das, was man gemeinhin als Terrorismus bezeichnet, da haben wir ja auch schlechterdings keine richtige Legaldefinition, auch in den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates zu diesem Thema. Aber wenn man sagt, es geht um ein bestimmtes Set von politischem Verhalten, was wir nicht nur ablehnen, sondern auch erschweren, stoppen oder zumindest signifikant ändern, also reduzieren wollen, dann muss man sagen, dass die Sanktionen des Sicherheitsrates, die eben nach den Anschlägen im September 2001 erlassen wurden, es schon erschwert haben für diejenigen, die dort gelistet worden sind. Das sind ja sogenannte gezielte Finanzsanktionen, also die sogenannten Vermögenseinfrierungen, im Rechtsdeutsch Bereitstellungs- und Verfügungsverbote, die es denjenigen erschwert haben, auf Finanzdienstleistungen zurückzugreifen. Das kam aus diesem sogenannten Follow-the-Money-Approach, den man eben nach den Anschlägen insbesondere in den USA weiterentwickelt hat. Den gab es schon vorher im Bereich der Geldwäschebekämpfung, aber den hat man dort nochmal revolutioniert im Rahmen des ausgerufenen sogenannten Kriegs gegen den internationalen Terrorismus. Da war dieses Mittel der gezielten Finanzsanktionen eines der vorrangigen, die dort eben angewendet worden sind. Das waren auch nicht nur Sanktionen. Wenn man sich zum Beispiel die Resolution 1373 anguckt, um jetzt mal ein bisschen technischer zu werden, sind das rechtstechnisch gesehen eigentlich Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das sind in dem Sinne gar keine restriktiven Maßnahmen im Bereich der GASP, zum Beispiel bei den EU-Sanktionen. Aber insofern kann man sagen, dass es auf technischer Ebene bei der Gestaltung dieser Maßnahmen, auch im politischen Einsatz, in bestimmten Strategien da eine Revolution gab. Aber das hat alles sehr wenig aus sich ausgewirkt auf die Reduzierung, nachhaltige Reduzierung terroristischen Verhaltens oder Verhaltens, was als terroristisch gebrandmarkt wurde, weil das ja ohne relativ ausgreifende große finanzielle und andere Ressourcen ja auch durchgeführt werden kann. Und in dem Sinne ist dieses Ziel der Verhaltensänderung nicht sehr gut erreicht worden. Das hat jetzt nochmal andere Gründe, denke ich, mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nach 2021. Da sind sicherlich nicht nur die Sanktionen spielen eine Rolle, aber zumindest zeigt sich da auch der Charakter als zweischneidiges Schwert von Sanktionen, weil Sanktionen ja nicht nur als Instrument zum Schutz der Menschenrechte angewendet werden können, sondern eben auch negative, nicht intendierte, also oftmals nicht beabsichtigte oder zumindest vorhergesehene Folgen zeitigen können, die sich auch auf unschuldige Zivilpersonen oder Bevölkerung auswirken können. Und das hat man eben auch gesehen im sogenannten Kampf gegen den internationalen Terrorismus, dass dort zivilgesellschaftliche Akteure keinen Zugang zu Bankdienstleistungen mehr erhalten haben, dass man eben auch diese Bereitstellung von humanitärer Hilfe in diesen Regionen, die von diesen Sanktionen betroffen worden sind, durch diese Listung auch es immer schwerer machte für diese zivilgesellschaftlichen Akteure und humanitären Akteure, dort ihre Dienstleistungen bereitzustellen. Und das ist eigentlich auch mit einer der großen Lehren, dass man beim Einsatz von Sanktionen immer auch diese humanitäre Kollateralschädengefahr mitdenken muss.
Wir haben schon über das Global Magnitsky-Regime gesprochen. Ich fand das damals sehr spannend, als vor 5, 6 Jahren in der EU über Menschenrechtssanktionsregime gesprochen wurde. Da haben sich viele im Europäischen Parlament, aber auch im Deutschen Auswärtigen Amt dafür ausgesprochen, wie die Amerikaner ihren Global Magnitsky Act zu benennen, also auch mit dem Namen Magnitsky. Auch in anderen Ländern wurde diese Diskussion geführt. Das Regime wurde dann tatsächlich bei den Briten und auch in der EU relativ ähnlich ausgeführt, zwar mit einem anderen Namen, aber geläufig ist es trotzdem nach wie vor unter Magnitsky Act. Wie kommt es, dass die USA beim Thema Sanktionen so eine wichtige Bedeutung haben, dass man sogar die Namen kopieren möchte? Welche Rolle haben die Amerikaner im Sanktionsbereich, dass sie sozusagen die Debatte dominieren?
Also ich möchte jetzt nicht zur Boston Tea Party zurückgehen, aber sicherlich dieser Einsatz wirtschaftlicher Staatskunst oder Economic Statecraft und entsprechender Instrumente ist eine sehr starke Tradition im Bereich der Außensicherheits-, aber auch Handelspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber sicherlich ist man hier auch durch die sehr dominante Rolle des Dollars in der Weltwirtschaft, aber auch im Bereich des Handels, zumindest bis Mitte des 20. Jahrhunderts, hatte man hier sehr viele Hebel, die man eben benutzen konnte, um politisch Druck auszuüben über den Einsatz eben dieser insbesondere wirtschaftlichen Mittel. Das hat sich dann, wie gesagt, nach den Anschlägen des 11. September 2001 auch nochmal insbesondere auf den Finanzbereich fokussiert. Da brauchte man auf einmal nicht mehr mit Schiffen seegestützte Blockaden zu fahren, um Handelsströme zu unterbrechen, sondern man konnte mit einer Verordnung, 3 Seiten und einer Unterschrift des Präsidenten Handelsströme zum Ersiechen bringen. Das hat man dann eben perfektioniert und von daher ist dieses Instrument auch immer beliebter geworden bei Entscheidungsträgern, relativ wenig Kosten für die eigenen Wählerinnen und Wähler, kann sich unmittelbar als sehr handlungsbereit und fähig präsentieren. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass im Bereich der Menschenrechte, der ja wie gesagt auch schon lange ein Betätigungsfeld der US-amerikanischen, aber auch EU-Sanktionspolitik ist, dass man da nochmal jetzt mit diesen sogenannten Magnitsky-Sanktionen ja auch ganz bestimmte Erwartungen geschürt hat, dass man jetzt wirklich dann effektiv gegen Menschenrechtsverletzungen und mit Blick auf die USA auch auf Korruption dann eben abstellt und auch vorgeht. Das hat sicherlich auch was mit einer transnationalen Akteurskonstellation zu tun, die dann auch von den USA aus gewirkt hat, um in Kanada, dem Vereinigten Königreich, aber auch der EU hier für analoge Sanktionsregime sehr erfolgreich im Parlament, du hast es genannt, aber auch anderswo in den Mitgliedstaaten, den Niederlanden sind hier zu nennen, argumentiert hat. Man hat es nicht so weit geschafft, dass jetzt zum Beispiel auch der Tatbestand der Korruption, der auch relativ schwer legal zu definieren ist, in dieses globale EU-Menschenrechtssanktionsregime hineingekommen ist. Das ist ja immer noch eine offene Diskussion. Aber man hat zumindest gesehen, dass wir hier auch über einen Zeitraum, ich sag mal 2018, 2019, 2020 sprechen, wo die EU angefangen hat, neben dem Antiterror-Sanktionsregime, was ja wie gesagt auf den Sicherheitsratsbeschluss 1267 und folgende von 2001 zurückgeht, auch sogenannte horizontale Sanktionsregime einzurichten, also solche Sanktionsregime, die nicht speziell auf eine Region oder auf ein Land zielen, wie zum Beispiel Syrien, Myanmar oder andere, sondern global, also unabhängig von der Region, der Nationalität, der Geografie, auf bestimmte Tatbestände abhebt, wie zum Beispiel schwerste Menschenrechtsverletzungen und Brüche von konventionellen oder vertraglich garantierten Menschenrechten im Bereich des Völkergewohnheitsrechts. Und dann eben sagt, wir gucken jetzt gar nicht auf die Nationalität, wir gucken gar nicht darauf, Wer ist unser Partner? Wer ist vielleicht unser Sicherheitsalliierter? Und wir machen das als Sanktionsregime unabhängig davon. Das hat nicht so richtig funktioniert, wenn man sich auch die geografische Verteilung der Personen, der natürlichen und der juristischen Personen in den einschlägigen Anhängen anguckt der EU. Da sieht man, dass es schon regionale Ungleichgewichte gibt. Vielleicht können wir darüber reden. Aber zumindest war das die Idee, das relativ blind von geografischen Erwägungen zu machen. Das ist auch das, wofür der Global Magnitsky Act der USA steht. Wir haben gerade jetzt in dieser Woche wieder Listungen mit Blick auf südostasiatische Einrichtungen im Bezug der Cyberkriminalität, wo Menschenrechtsverletzungen auch immer ein Teil dieser illegalen Ökonomien ist. Und in dem Sinne haben wir hier ja ein sehr, sage ich jetzt mal, prominentes, horizontales EU-Sanktionsregime, an das sehr hohe Erwartungen gestellt werden, mit Blick auf die Wirkung und die Wirksamkeit, aber was angesichts der Einschränkungen und der Schwierigkeit, dann auch wirklich hier diese Wirkung, die gewünschte Wirkung zu entfalten, nämlich finanziellen Schaden anzurichten, Bewegungsspielräume einzuengen und vielleicht auch Verhalten zu ändern, nicht so erfolgreich war in dem Sinne. Da muss man immer sehr viel Erwartungsmanagement betreiben, glaube ich.
Du hast es schon angesprochen, ich würde aber gerne noch mal darauf eingehen. Die USA hatten 2012 den Magnitsky Act in erster Linie gegen russische korrupte Akteure erlassen. Als dann in Großbritannien und in der EU über ein ähnliches Regime gesprochen wurde, da haben die Briten es dann in einem zweiten Schritt auch eingeführt, ein Antikorruptions-Sanktionsregime. Die EU aber bis heute nicht, obwohl das Europäische Parlament da seit Jahren hart für streitet. Mit der interessanten Folge, dass die USA ihre größten Sanktionen unter dem Global Magnitsky Act tatsächlich gegen korrupte Akteure in Bulgarien verhängt haben. Auch das hat nicht dazu beigetragen. Selbst die bulgarische Elite war anscheinend nicht beunruhigt genug. Aber auch die EU war nicht beunruhigt genug, um zu sagen, okay, wir müssen hier jetzt endlich mal zu Potte kommen und auch ein Antikorruptions-Sanktionsregime einführen. Deine Einschätzung hierzu, die Sanktionsregime sind ja eigentlich ein Teil der Außenpolitik und richten sich nicht nach innen. Dennoch ist es ja so, dass wir in der EU sehr, sehr, sagen wir mal, große Differenzen haben, gerade beim Thema Korruption. Würde es überhaupt möglich sein, wenn jetzt die EU auch ein Antikorruptions-Sanktionsregime etablieren würde, einführen würde, dass da eine Koordinierung beispielsweise mit amerikanischen oder britischen Antikorruptionssanktionen gegen Akteure in der EU stattfinden würde? Oder sind das dann immer Sanktionsregime, die tatsächlich nicht Individuen in der EU betreffen würden, wenn die EU jetzt ein Antikorruptions-Sanktionsregime etablieren möchte?
Vielleicht zunächst zur Frage, wie die Ansichten und die Einstellungen auf Ebene der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten sind zum Tatbestand der Korruption als Teil dieses horizontalen Sanktionsregimes, ob jetzt Teil des globalen Menschenrechtssanktionsregimes oder als eigenes weiteres fünftes horizontales Sanktionsregime. Da hat man in der Tat die Befürchtung bei einigen Mitgliedstaaten, das ist auch teilweise dann öffentlich, dass mit einer unscharfen Definition, ich habe ja erwähnt, es gibt wenige Legaldefinitionen, wir haben zwar eine VN-Konvention, wir haben auch im deutschen Strafgesetzbuch bestimmte Taten, wie zum Beispiel Bestechung von Amtsträgern, Unterschlagung und so weiter, die allgemein in diesen Phänomenbereich der Korruption einzuordnen sind. Aber wir haben keine richtig gute, umfassende Definition von Korruption, die dann eben auch dazu führen könnte, wenn man sie in dieses horizontale Sanktionsregime hineinpackt, dass dann eben genau wie du sagst, in bestimmten Mitgliedstaaten dann auch, sage ich jetzt mal, sanktionswürdige Praktiken von einschlägigen Personen auftauchen würden, wo dann die Frage wäre, warum listet man die dann nicht? Und dann ist man relativ schnell in der Diskussion, kann man seine eigenen Bürger, Unionsbürger, Listen auf EU-Sanktionslisten. Das ist noch relativ untypisch. Die Vereinigten Staaten machen das auch, interessanterweise, nur sehr, sehr, sehr selten, insbesondere nach den Anschlägen des 11. September bei den muslimischen Charities, also den Wohltätigkeitsorganisationen, ist das passiert. Aber ansonsten passiert es relativ selten. Es passiert häufiger, dass auf US-Listen EU-Personen auftauchen. Du hast es erwähnt, die bulgarischen Offiziellen. Auch ein prominenter Mitglied der ungarischen Regierung vor ein paar Jahren und eben andere. Und von daher ist das eigentlich die Befürchtung derjenigen in der EU, die sagen, da müssen wir vorsichtig sein. Wir hatten aber auch gleichzeitig einen Vorstoß von vielen Mitgliedstaaten, auch der Kommission bei der Vorlage des Antikorruptionspaketes im vergangenen oder vorvergangenen Jahr, wo auch nochmal sehr stark von der Kommission in dieser entsprechenden Mitteilung darauf gedrängt wurde, Korruption eben als Tatbestand in einem eigenen Sanktionsregime abzudecken. Man macht auch ganz viel im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit, im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Geldwäschebekämpfung. Korruption ist ja, wie gesagt, eine relevante Vortat, auch im Rahmen der Geldwäschebekämpfung. Da macht man schon relativ viel, aber eben nicht mit diesem Instrumentarium der Sanktionen im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, sondern eher dann in anderen Bereichen. Auch im Bereich der Antiterrorismusfinanzierung ist man da sozusagen in relevanten Bereichen auch aktiv, aber man hat bisher eben noch keinen Konsens, den man ja braucht. Zur Entscheidungsfindung können wir vielleicht ja auch noch ganz kurz kommen im Rat. Jedes Sanktionsregime im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik muss ja einstimmig verabschiedet werden. Es gibt das Einstimmigkeitserfordernis und das hat man bisher eben aufgrund dieser Mitgliedstaaten, die diese Skepsis mit Blick auf die Definition von Korruption haben, bisher noch nicht erreicht.
Wir haben jetzt schon über die Korruptionssanktionen seit 2012, über den Magnitsky Act gegen Russland gesprochen. Wir haben schon über Antiterrorsanktionen und Menschenrechtssanktionsregime gesprochen. Der große Elefant im Raum ist noch nicht angesprochen worden, und zwar der Krieg, den Russland jetzt seit 3,5 Jahren gegen die Ukraine führt, und auch die Krim-Besetzung 2014. Beide Ereignisse haben zu sehr, sehr großen Sanktionspaketen geführt. Die EU hat kürzlich erst ihr 18. Sanktionspaket gegen Russland verhängt, mit sehr, sehr weitreichenden wirtschaftspolitischen Konsequenzen, gerade was den Import von Öl und so weiter angeht. Nach 3,5 Jahren Krieg sagen kann, ist, dass die Sanktionen diesen Krieg zumindest nicht beendet haben. Im Gegenteil, man sieht, dass eher Sanktionen umgangen werden durch Schattenflotten und Importe über andere Länder wie Indien. Und viele haben auch vom Anfang an gefragt, ob wir unseren wirtschaftlichen Interessen am Ende durch die Sanktionen mehr schaden könnten, als wir Russland schaden und im Krieg gegen die Ukraine schwächen, was ja auch ein Ziel, ein erklärtes Ziel dieser Sanktionspolitik ist. Wie würdest du das nach 3,5 Jahren bewerten? Welche Lektionen können wir lernen nach diesen langen Jahren Krieg?
Ich würde sicherlich mit dem Aspekt des Erwartungsmanagements anfangen. Ich hatte ja gesagt, wir müssen Wirkung und Wirksamkeit trennen. Wir müssen gucken, welche Ziele werden verfolgt, werden öffentlich oder hinter verschlossenen Türen formuliert. Was ist realistisch auch zu erwarten? Wir haben hier einen wirtschaftlich sehr starken und dominanten Akteur mit der Russischen Föderation. Es wurde noch nie bisher in der Geschichte so ein wirtschaftlich verflochtenes, in die Weltwirtschaft integriertes Land sanktioniert, ohne auch ein Mandat des Sicherheitsrates. Das heißt, auch hier von Sanktionsumgehung zu sprechen, muss man auch wahrscheinlich immer einschränken, dass es eine Umgehung autonomer Sanktionen, eben der EU und anderer G7-Partner, anderer betrifft. Und von daher ist es hier mit Blick auf Erwartungsmanagement zu sehen, und so wird es auch manchmal von den Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträgern im politischen Betrieb so genannt, dass es eher ein Marathon als ein Sprint ist, den man sich vielleicht auch vorstellen muss. Gerade mit Blick auf Ressourcenentzug, die Russische Föderation als ja faktischer Petrostaat, der aus den Einnahmen des Verkaufs fossiler Energieträger lebt und das auch schlechterdings schwer zu beschneiden ist, das sehen wir an dem sogenannten Ölpreisdeckel, an den Sanktionen gegen die sogenannte Schattenflotte, alles sehr, sehr technische, neu entwickelte Instrumente. Aber am Ende geht es darum, den Ölexport einigermaßen weiterlaufen zu lassen, aber die Einnahmen und die Erlöse aus dem Ölexport zu reduzieren für die russische Führung, damit der Krieg nicht weiter aus diesen Erlösen finanziert wird und damit man dann irgendwann in Moskau andere Entscheidungen trifft, wenn man weniger Geld hat, dass man dann vielleicht den Krieg in der Ukraine entweder beendet oder zumindest weniger intensiv führt. Das ist ja so ein bisschen die Wirkungslogik, die dahinter steht. Da sehen wir bisher nicht so viel. Wie gesagt, es ist ein sehr starkes, eng verflochtenes Land. Aber es gibt sicherlich auch Lehren, die wir ziehen können, dass man sehr viele Innovationen sieht. Ich hatte gesagt, Ölpreisdeckel, ein neues Instrument, andere Instrumente, wo es darum geht, die Erträge von sogenannten eingefrorenen Vermögenswerten auch der Ukraine bereitzustellen. Da wird jetzt gerade wieder eine neue Tranche der Ukraine überreicht. Also da sehen wir schon, dass es sehr viel Innovation gab. Ich hatte auch gesagt, es ist nicht nur ein zweischneidiges Schwert mit Blick auf die Auswirkungen auf humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, sondern es ist auch ein zweischneidiges Schwert dahingehend, dass man sich natürlich immer selber schadet, weil die Sanktionen ja in erster Linie die eigenen Unternehmen und die eigenen wirtschaftlich Tätigen treffen, weil deren Austausch wirtschaftlicher Art im jeweiligen Zielland oder mit gelisteten Akteuren wird ja unter Strafe gestellt in der EU. Das sind ja die unmittelbaren Adressaten, und dadurch, dass deren wirtschaftliche Tätigkeit eingeschränkt wird, möchte man ja Druck aufbauen. Das heißt, es ist natürlich so, dass man sich immer selber schadet. Was man da natürlich versucht, ist, dass der eigene Schaden geringer ist als der Schaden für den anderen. Das sieht man auch in der Genese der 18 Pakete. Die betreffen ja auch nur die Individual- und Sektoralsanktionen. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen technisch. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Grundverordnungen und Grundbeschlüsse der EU-Russland-Sanktionen. Hier sind nur die beiden drunter bei den 18 Paketen. Teilweise gibt es Sanktionen auch gegen Belarus mit Blick auf die Krim, mit Blick auf die annektierten Gebiete, jetzt ganz neuerdings mit Blick auf Menschenrechtslagen in Russland oder auch mit Blick auf sogenannte destabilisierende Aktivitäten. Das ist alles Teil dieses Sanktionsregimes. Aber mit Blick auf die Individual- und auf die sogenannten Sektoralsanktionen, diese 18 Pakete, kann man sagen, dass man sehr viel gelernt hat, auch aus den Rückmeldungen der Unternehmen. Was ist umsetzbar? Was kann ich gar nicht umsetzen? Wie muss ich diese Verordnung schreiben, damit meine Wirtschaftsakteure eben nicht größeren Schaden nehmen und wir einigermaßen noch einen größeren Nutzen daraus ziehen. Da hat man sehr, sehr viel gelernt. Das ist aber, wenn man einen Strich drunter zieht und das Erwartungsmanagement mit Blick auf, können Sanktionen den Krieg beenden, mal in den Blick nimmt, schlechterdings natürlich auch nicht zu erwarten.
Auch gegenüber China hat die EU mit ihrem neuen globalen Menschenrechtssanktionsregime kurz nach der Implementierung das erste Mal seit den Massakern vom Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 Sanktionen gegen das Reich der Mitte verhängt. Ist der Konsequenz, da ging es um die systematische Diskriminierung von Uiguren in China. Und die Konsequenz war, dass China mit harten Gegenmaßnahmen reagiert hat, Abgeordnete im Europäischen Parlament auf die Sanktionsliste gesetzt hat, auch Institutionen wie Merix, ein China-Forschungsinstitut, sanktioniert hat. Erst vor einigen Wochen wurden diese harten Gegenmaßnahmen wieder gelockert und zum Teil aufgehoben. Würdest du sagen, dass die EU sich überhoben hat oder war das zumindest mal ein Testballon, um zu sehen, ob man dieses neue Menschenrechtssanktionsregime auch gegen wirklich weltpolitisch äußerst starke Akteure einsetzen kann und einsetzen sollte?
Ich würde vielleicht nochmal mit der größeren historischen Perspektive da drauf gucken. Es gibt immer wieder chinesische Personen, sowohl natürliche als auch juristische Personen, die in US-amerikanischen Sanktionsregimen auftauchen. Es gibt auch in den 18 Paketen der EU-Russland-Sanktionen immer wieder chinesische Akteure, die dort gelistet werden, wo wir eben nicht so eine starke Gegenreaktion von chinesischer Seite bisher gesehen haben, zumindest öffentlich. Das Interessante an diesen menschenrechtsbezogenen Sanktionen der EU, also diese globale horizontale Sanktionsregelung, das waren ja relativ, sage ich jetzt mal, vergleichsweise niedrigrangige chinesische Offizielle, die mit Blick auf vorgeworfene Menschenrechtsverletzungen, Blick auf die Behandlung der Uiguren in Tibet und anderswo auf die Liste, Xinjiang, auf die Liste gekommen sind. Und die Reaktion ist ja insofern interessant, als dass man sagen könnte, dafür, dass diese chinesische Offizielle wahrscheinlich nicht in die EU einreisen wollten, wahrscheinlich keine Vermögen unter EU-Jurisdiktion besitzen, also auch darüber nicht weiter traurig gewesen wären, hatte das schon eine vergleichsweise heftige, harsche, du hast es zitiert, Reaktion der chinesischen Führung provoziert. Und das ist insofern interessant bei diesen menschenrechtsbezogenen Sanktionen, dass die Wirkung auf wirtschaftlicher Ebene fast null sein kann, auch auf diplomatischer Ebene. Ja, wenn jemand einreisen will, die merken das vielleicht gar nicht. Aber im Bereich der Symbolik, im Bereich der politischen Kommunikation schon sehr stark auch ist. Also es wird wahrgenommen. Das hatte man auch mit den, sage ich jetzt mal, eher informelleren Sanktionen, die die Vereinigten Staaten 2012 zeitgleich mit den Magnitsky-Sanktionen verhängt haben, über die nicht so viel berichtet wurde. Da ging es um die Einschränkungen von Adoption russischer Kinder in den Vereinigten Staaten oder von US-amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern, was immer sehr stark auch aufkam in Gesprächen wohl mit der damaligen Obama-Administration. Und auch die Magnitsky-Sanktionen, die ja auch nicht besonders hochrangige russische Offizielle betrafen, die auch wahrscheinlich keine Vermögenswerte unter US-Jurisdiktion besaßen, auch nicht einreisen wollten, hatte die russische Führung, auch unter Präsident Putin und dann auch Medvedev zeitweise, immer wieder auf diese Magnitsky-Sanktionen abgehoben. Also man sieht, da ist ein neuralgischer Punkt bei diesen politischen Führern, die sehr stark darauf reagieren. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass unabhängig von der wirtschaftlichen Wirkung, also wie viel Vermögen haben wir wirklich eingefroren, wie viele Finanzinstitutionen haben wir jetzt beschränkt darin, dass sie denen irgendwie Finanzdienstleistungen bereitstellen, hat man schon eine sehr, sehr große Wirkung im Bereich der Symbolik, im Bereich auch der politischen Kommunikation, die, glaube ich, auch nochmal interessant ist, sich zu fragen, warum ist das nur bei diesem menschenrechtssanktionsbezogenen Regime der Fall?
Wir haben schon von Anfang an darüber gesprochen, dass die USA den Hut aufhaben bei vielen Sanktionsregimen. Trotzdem bemühen sie sich auch, seit die EU und also Kanada und Großbritannien auch ähnliche Sanktionsregime etabliert haben, in Koordinierung. Wir sehen aber, dass in allen Bereichen bis hin zu den gezielten Menschenrechtssanktionen gegenüber Iran, dass es da noch erheblichen, sagen wir mal, Anpassungsbedarf gibt oder Nachholbedarf gibt, dass die Sanktionen tatsächlich auch gleichzeitig verhängt werden. Wäre es möglich aus deiner Perspektive, die Diskussion scheint aktuell nicht so stark geführt zu werden, aber wäre es sinnvoll und möglich, hier noch Instrumente, die eine bessere Koordinierung und nicht nur diese Ad-hoc-Koordinierung, die wir aktuell sehen, also so von Fall zu Fall, und auch nur nach, je nachdem, wie sinnvoll das gerade erscheint, nicht systematisch. Wäre es sinnvoll, hier eine systematische Koordinierung durch, sagen wir mal, eine Institutionalisierung einer Art auf G7-Ebene beispielsweise, eines Koordinierungsrates oder so etwas zu etablieren? Wie würdest du Bemühungen in diese Richtung sehen?
Sinnvoll sicherlich, wenn das Ziel wäre, Schlupflöcher zu schließen und eine größtmögliche Unterstützungskoalition aufzubauen. Das hat man gesehen bei diesem sogenannten Ölpreisdeckel. Der wurde ja im Rahmen der G7 eben auch verhandelt, gestaltet und dann auch umgesetzt. Das ist auch in der Sanktionsliteratur immer wieder das Argument für auch multilaterale Sanktionen des Sicherheitsrates, also mit einem Mandat nach Kapitel 7, dass man hier sagt, je größer die Koalition der Unterstützer, je mehr die Sanktionen umgesetzt werden weltweit, desto größer ist auch die Wirkung, kann man sicherlich auch sagen. Auch die Effektivität ist zumindest in der Chance vergrößert durch eben geringere Schlupflochmöglichkeiten. Man sieht es auch, dass die Vereinigten Staaten, das Finanzministerium mit der Partnerbehörde im britischen Bereich OFSI, dem Office of Financial Sanction Implementation, auch sehr eng zusammenarbeitet. In öffentlichen Stellungnahmen sieht man das auch, sicherlich auch hinter den Kulissen. Man sieht auch, dass versucht wird, immer zu dem relevanten Tag der Menschenrechte, ich glaube es ist der 10. Dezember jedes Jahr, Listungspakete mit explizit menschenrechtlichem Fokus zu koordinieren. Das sah man zuletzt auf Seiten der EU, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, insbesondere mit Blick auf sexualisierte und genderbasierte Gewalt in den vergangenen Jahren. Was man jetzt sieht bei der Trump-Administration ist, dass die Magnitsky-Sanktionen, die globalen Magnitsky-Sanktionen und andere menschenrechtsbezogene Sanktionen relativ wenig benutzt werden. Man hat das jetzt, wie gesagt, mit Blick auf diese Cyber-Scamming-Aktivitäten in Südostasien gesehen, wo aber auch das Teil von anderen Listungen unter transnationalen Kriminalitäts- und länderbasierten Regimen erfolgt ist. Also ich sehe eher auch weniger jetzt die Möglichkeit der Koordinierung. Es gibt auf EU-britischer Ebene immer wieder auch in einschlägigen Dokumenten der Zusammenarbeit diese Ambition und auch sicherlich der Austausch auf Arbeitsebene wird da gepflegt, aber ich sehe eher eine Divergenz mit Blick auf die Praxis der Vereinigten Staaten vor dem Hintergrund der Listung der Richterinnen und Richter des Internationalen Strafgerichtshofs, auch der Ankläger dort, wo die Trump-Administration einen völkerrechtlichen Gerichtshof, der zur Ahndung schwerster und schwerer Menschenrechtsverletzungen geschaffen wurde, im römischen Statut aufgelistet, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, andere schlimme Taten, bekämpfen und verfolgen soll. Und in diese Institution wird er jetzt auf einmal Ziel US-amerikanischer Sanktionen. Mit der Folge, dass die gelisteten Richterinnen und Richter und Ankläger dort ihren Zugang zu Finanzdienstleistungen in Europa wahrscheinlich verlieren, weil jede europäische Bank und Kreditinstitution sehr stark schaut, auch US-amerikanisches Recht, also auch Sanktionen umzusetzen. Das heißt, wir haben hier negative Auswirkungen auf eine Institution, die zum Schutz und zum Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen gegründet wurde, die jetzt Teil der US-Sanktionspolitik wird. Und von daher sehe ich eher hier weniger Koordinierung in Zukunft, sondern eher vielleicht Abwehr unerwünschter Eingriffe von außen. Und da muss sich die EU natürlich auch mit dementsprechenden Instrumenten aufstellen. Aber sicherlich, ich erwarte auch im Bereich der Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich, dass man da auch noch mehr schaut, wie man institutionell zusammenarbeiten kann. Vielleicht noch ganz kurz am Ende. Das hat sicherlich auch rechtliche Gründe mit Blick auf die Erfordernisse, legale Standards der Beweispaketerstellung. Man muss ja für jede Listung ganz technisch Evidenz, Beweise zusammentragen. Die müssen gerichtsfest sein. Die dürfen nur teilweise geheim sein. Da haben die Briten, auch die Amerikaner, es leichter, mit Blick auf die Verwaltung dort Personen zu listen. Das ist im Kontext der EU viel, viel schwieriger, diese Beweispakete dann auch rechtssicher zu erstellen. Das sieht man auch immer wieder bei Klagen, die erfolgreich eben dazu führen, dass Menschen entlistet werden, die vorher gelistet worden sind. Das heißt, auch hier hat man auf technischer Ebene sehr viele Hürden zu überkommen. Aber ich sehe es zumindest im EU-britischen Verhältnis, dass man dort, denke ich mal, noch weiter Fortschritte machen wird in Zukunft.
Vielen Dank, lieber Sascha. Das war ein sehr komplexes Thema, Sanktionen. Man denkt immer, es ist einfach, ein Fingerschnippen und dann sind die Sanktionen da, aber es gehört extrem viel dazu. Du hast es gerade nochmal gut auf den Punkt gebracht. Vielleicht doch noch eine Frage. Wir haben jetzt im Gespräch ja durchaus herausgearbeitet, wie bedeutsam die autonomen Sanktionen sind, gezielte Sanktionen, horizontale Sanktionen. Würdest du trotzdem sagen, auch wenn sich das so etabliert hat in den letzten Jahrzehnten, dass die Vereinten Nationen trotzdem noch in der Sanktionspolitik eine Bedeutung haben oder vielleicht auch wieder irgendwann eine größere Bedeutung haben könnten?
in Bereichen, wo die Vetomächte, die P5, also insbesondere China, Russland und die Vereinigten Staaten, aber auch Großbritannien und Frankreich, gemeinsame Interessen haben, wie zum Beispiel bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, vielleicht auch bei den konfliktbezogenen VN-Sanktionsregimen mit Blick auf Afrika. Da ist es aber auch schon dazu gekommen, dass eben ein russisches Veto dazu geführt hat, dass bestimmte Mechanismen zur Generierung von Fakten mit Blick auf Sanktionsumgehungen und andere Aspekte eben abgeschafft worden sind. Also da sieht man eher einen Rückbau. Während man im VN-Antiterror-Sanktionsregime, was eben nach den Anschlägen des 11. September 2001 geschaffen wurde, es weitergeht mit den Listungen, die auch wiederum vom zuständigen Sanktionsausschuss, wo eben die P5 auch mit drin sitzen, auch weiter durchgeführt, auch geändert, aktualisiert werden. Das heißt, da gibt es Bereiche der Zusammenarbeit. Auch bei Haiti, dem neuesten VN-basierten Sanktionsregime, hat man diese Zusammenarbeit gesehen. Das heißt, immer dort, wo geopolitische und geoökonomische Interessen einigermaßen konvergieren zwischen diesen Vetomächten, würde ich erwarten, dass es da eben auch weitergeht. Aber insgesamt würde ich schon von einer Dysfunktionalität angesichts eben der Blockade der Entscheidungsfindung im Sicherheitsrat sprechen. Das sah man auch mit Blick auf Nordkorea, wo man das Gremium zur eben Generierung von relevanten Fakten, das sogenannte Panel of Experts, wo man das abgeschafft hat durch eben Veto der russischen Seite, wo man eben sieht, dass da die Zusammenarbeit in diesen Bereichen eher zurückgeht. Das würde ich eher erwarten.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Vielen Dank, Oliver. Schön, hier zu sein.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.